Fakten und Hoffnung ist ja der Übertitel hier von dieser Session. Und ich wurde von Andrea voran gebeten, nochmal einen Vortrag, den ich schon an einer anderen Stelle gehalten hatte, über Intensivtherapie fortführen oder nicht zu halten. Es ist eine sehr persönliche Herangehensweise, die ich Ihnen hier ein bisschen darlegen möchte. Und in dem Sinne habe ich auch keine Interessenskonflikte, aber selbstverständlich gewisse ethische und rechtliche Einbindungen. Nun, das Thema ist aktuell. Vielleicht haben die einen oder anderen von Ihnen das New England heute schon aufgeschlagen. Das ist, ich nehme es an, oder? Das ist aus dem heutigen Heft und da geht es genau um diese Dinge, ethische Probleme und Decision-Making bei den Neonaten. Gut, das ist nicht ganz der Fokus, aber soweit ich den Artikel ganz kurz überschlagen habe, gibt es sehr viele Dinge, die natürlich auch die erwachsenen Intensivmediziner angehen, auch wie man kommuniziert, wie man mit den Angehörigen umgeht. Ich glaube, da spielt keine Rolle, wie groß und wie schwer die Patienten sind. Ich denke, diesen Artikel könnte man empfehlen und unterstreicht die Aktualität. Nun, ich habe gesagt, ich hätte keine Interessenskonflikte, außer eben der gesetzlichen Einbindungen dieser Dinge, die ich Ihnen hier darlegen möchte. Natürlich, ich komme aus der Schweiz und ich halte mich an die schweizerische Gesetzgebung. Hier sehen Sie die wesentlichen Teile davon. Ich weiß, dass es gewisse Unterschiede gibt, mindestens im deutschsprachigen Europa, aber ich denke, sie sind wirklich, wirklich klein, wenn man dann untereinander im Detail diskutiert. Wichtig für uns in der Schweiz ist die SAMW, die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Die gibt Richtlinien heraus, die im Wesentlichen bindend sind für uns Ärzte. Und das ist die richtige Richtlinie in diesem Bereich. Auch als Nicht-Schweizer könnte ich Ihnen die empfehlen. Da gibt es sehr viele Dinge, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut formuliert sind und sehr viele Überlegungen, die wertvoll sind. Die ist frei herunterladbar auf dieser Internetseite. Nun, dann gibt es die ethischen Richtlinien, die kennen Sie. Das sind so die vier ethischen Grundrichtlinien. Boucher und Childress haben die mal so zusammengefasst. Und es gibt Selbstbestimmung und Autonomie. Die wurde ja in den Gesetzgebungen, auch in der Schweiz, auch in Österreich, jetzt noch höher gewertet als früher. Ich war in Augsburg noch diese Woche. Auch in Deutschland hat das jetzt eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen. Das Nichtschaden ist schon ein Grundsatz, in der römischen und griechischen Medizin, dann Fürsorge und Hilfeleistung. Ich denke, das ist ein wesentliches Argument, warum wir überhaupt hier sind, warum wir uns diesen Beruf herausgesucht haben. Und dann kommt Gleichheit und Gerechtigkeit. Das ist vielleicht das Schwierigste überhaupt. Da gibt es x Gründe, warum wir ungleich und ungerecht sein können. Unsere persönlichen Anschauungen spielen da eine Rolle. Religion, Geschlecht, Alter, Rasse und, und. Es gibt unzählige Dinge, die unsere Entscheidungen da beeinflussen. Und ich denke, wir sind nicht davor gefeit, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir eben persönliche Dinge da mit reintragen in ganz relevante Entscheidungen. In relevante Entscheidungen über apparative Intensivmedizin, Sie kennen das, solche Szenen, die finden bei Ihnen auf Ihren Stationen auch statt. Und die Römer haben dazu was gesagt, quid viragis prudentera gas et respice finem. Ich denke, das umschreibt ein bisschen das, was wir tun sollten. Wir sollten das, was wir machen, mit Vorsicht und Bedacht tun. Und immer daran denken, was dabei herauskommt. In der Intensivmedizin, nach meiner Auffassung, ist nicht die Technik das Wichtigste, sondern der Mensch, nicht nur der Patient, sondern eben der, der ihn pflegt und betreut. Das sind zwei Pflegende aus unserer Intensivstation in St. Gallen. Und ich denke, wenn wir darüber sprechen, ob wir die Intensivmedizin fortführen oder nicht, dann kann es nie darum gehen, ob wir die menschliche Zuwendung, die eigentliche medizinische Leistung fortführen oder nicht. Natürlich werden wir die immer fortführen. Und so das, was man zum Teil hört, wir können nichts mehr für ihren Vater oder Ehemann oder so tun, das ist Quatsch aus meiner Sicht, weil wir tun immer etwas und müssen es tun. Es ist die menschliche Hinwendung, es ist die Palliation dann zum Teil, es ist das Dabeistehen, Und das finde ich einen guten Spruch zu dem, don't just do something, weil manchmal tun wir nur etwas, damit wir es tun, sondern stand there. Also wir müssen das auch aushalten, eben etwas nicht zu machen und trotzdem anwesend zu sein mit unserer Persönlichkeit, unserer Empathie und unserem medizinischen Verständnis für die Gesamtsituation. Das ist so ein bisschen das Credo, ein bisschen moralisierend, aber ich glaube, es ist wichtig. Nun, man kann Dinge von verschiedenen Seiten sehen und auch das müssen wir uns bewusst sein, dass jeder, der ein Ding, ein Problem anschaut, es eben von verschiedenen Seiten sieht. Das ist so die erste Aufnahme eines Objekts. Sie denken sich vielleicht, was das sein könnte oder auch nicht. Aber wenn Sie jetzt mit Ihrem chirurgischen Kollegen diskutieren, dann sieht er vielleicht das. Der Nephrologe beschreibt Ihnen sowas. Dann sagt jemand, das könnte der Endokrinologe sein. Ja, aber da steht ja was drauf. Was heißt denn das? Also Sie sehen ja gar nichts, dass da was draufsteht. Sie sehen was wie ein Loch. Und nur zusammen sehen Sie eigentlich das ganze Objekt und können sagen, ah, so ist es dreidimensional, so ist es holistisch. Die verschiedenen Gesichtspunkte sollen nicht dazu dienen, sich zu streiten, sondern eben das Gesamtbild zusammenzufügen. Das ist so auch ein bisschen moralisierend, aber auch das, denke ich, ist wichtig. Und je nach der Erfahrung, die Sie alle gemacht haben in Ihren Spitälern, leben wir nicht immer genau nach diesem Grundsatz. Nun, Intensivmedizin fortführen, ja oder nein? Dieses Kind, das Baby Charlie, das geisterte durch die Presse vor einem Jahr, Sie werden sich daran erinnern, durch alle möglichen Presseartikel wurde das hin und her geschleppt, lebenswert, Leben ja, Leben nein und so weiter, da in der Zeit, dann in der Kahlesblatt. Es wurde dann sogar mit Bildern von diesem Kind, konnte man dann finden, in dieser Fachzeitschrift Gala. Ich nehme an, die lesen Sie so häufig wie das New England. Und da wurde dann auch ein bisschen beschrieben allerdings, was denn dieses Kind hätte. Und Sie sehen, unter anderem steht, der Säugling hat eine unheilbare Krankheit und ist nur noch mit Maschinen lebensfähig. Das war so die Laienpresse Beschreibung dieses Problems. Solche Dinge werden auch in der Literatur behandelt. Dieses Buch wurde vor kurzem verfilmt, hat relativ viel positives Echo bekommen. Den Film habe ich nicht gesehen, aber das Buch habe ich gelesen und das kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Und ein so Nebenschauplatz quasi ist, dass diese Richterin, das ist die Hauptperson oder eine der Hauptpersonen im Buch, die muss quasi im Vorspann zum eigentlichen Roman, muss die einen Gerichtsfall entscheiden von zwei siamesischen Zwillingen, von denen entweder beide sterben oder der eine überleben kann, wenn man sie denn trennen würde. So das klassische ethische Dilemma, oder? Das eine soll man tun und das andere darf man auch nicht machen. Was ist da richtig? Und sie findet da eine sehr intelligente Möglichkeit, es eben dann trennen zu lassen und schlussendlich das eine Kind dann am Leben zu halten. Das ist der Originaltext daraus. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, wenn Sie da mal Zeit haben, lesen Sie es. Nun, Baby Charlie wurde nicht nur in der Laienpresse verhandelt, sondern dann auch in der seriösen medizinischen Literatur oder in den Journals, und da sehen Sie aus einem Artikel, der dann später im JAMA erschienen ist, was man sich da so für Gedanken gemacht hatte. Meaningful Brain Recovery, Vanishingly Small steht das, oder? Dann das Degree of Discomfort, ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein, ganz generell, das, was wir tun, das beinhaltet auch Leiden, wir muten den Patienten etwas zu und auch was hier dann steht, ist, es kostet natürlich etwas und das muss in irgendeinem vernünftigen Verhältnis sein. Und wenn man jetzt diese und ähnliche Dinge ein bisschen zusammenfassen will und so einen rationalen Ansatz finden möchte, wie man denn ethische Entscheidungen, Therapieentscheidungen sich machen könnte und auch diskutieren mit den Angehörigen und den anderen Klinik-Kollegen, dann könnte man sich ganz kurz fragen, was kommt denn bei meiner Therapie heraus? Und da geht es nicht nur um Tod oder Leben, sondern es geht durchaus auch um das Maß an Behinderung, an Gebrechen, die wir bei diesen Patienten erwarten, so quasi als Outcome. Und ich habe das mal so in vier Gruppen eingeteilt: gute Gesundheit, leichte Behinderung, schwere Behinderung oder Tod. Und ich werde auf solche Darstellungen noch zurückkommen anhand von konkreten Beispielen. Und wenn ich mir überlege, was können wir denn mit diesen Patienten erreichen, welche Therapien sind ihm zumutbar, sollen ihm angeboten und empfohlen werden, dann stelle ich mir zuerst die Frage, was ist denn das Best Outcome? Was kommt denn am ehesten positiv dabei raus, wenn wir diese Therapieverfahren anwenden? Und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir das erreichen, und was müssen wir dort einsetzen? Ich meine das weniger finanziell schon auch ein bisschen, aber ich meine es mehr vom Leiden her, dass wir den Patienten zumuten mit irgendeiner Therapie, die wir dann anfangen oder nicht. Und wenn Sie jetzt das auf diese Darstellung übertragen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, dann könnte man sich hypothetisch irgendeine Krankheit vorstellen, wo wir mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ein gutes Outcome erreichen im Rahmen einer quasi Gesundung. Der Patient wird geheilt und die anderen Dinge sind relativ wenig wahrscheinlich. Und das können wir dann mit dem Patienten diskutieren und selbstverständlich seinen Willen von ihm selber formuliert oder von seinen Angehörigen abholen. Und dann kommt es zu einer Therapieentscheidung, etwas zu machen oder etwas nicht zu machen. Selbstverständlich würde mir eine solchen Situation den Patienten und seinen Angehörigen empfehlen, die Therapie fortzuführen, sich operieren zu lassen oder so, in der Erwartung eben eines sehr positiven Outcomes. Es gibt aber auch das. Die Wahrscheinlichkeit des Todes ist sehr, sehr groß. Und wenn nicht sterben, dann mit einer schwersten Behinderung bleiben. Und wenn Sie das Eingangsbeispiel vom Baby Charlie nehmen, dann wäre das etwa das gewesen, oder? Ohne technische Hilfe gar nicht lebensfähig und das Leben mit einer sehr schweren zerebralen Behinderung. Und in einer solchen Situation ist es klar, denke ich, wird man die Therapie nicht empfehlen oder dann eben die Therapie abbrechen. Gut, das waren so ein bisschen quasi Mittel, wie man sich da rantasten kann. Hier zwei, drei Beispiele aus dem Leben, so wie wir sie erlebt haben. Als erstes ein 57-jähriger Mann, Motorradunfall, wurde vor Ort mechanisch reanimiert, dann im Spital, CT und so weiter, Fraktur des ersten und zweiten Halswirbels. Das Koma persistiert, keine Hirnstammreflexe, keine suffiziente Spontanatmung, hustet aber. Und so im CT, das wir gefahren haben, so das Polytrauma-CT, findet man einen Tumor der rechten Niere, am ehesten vereinbar, aber nicht bewiesen, mit einem hellzelligen Nierenzellkarzinom. Das ist der Patient auf unserer Intensivstation. Sehen das auch mit einer EVD und so weiter, beatmet. Und das war dann einige Tage später das MRI, das wir gemacht haben bei diesem Patienten. Man sieht einerseits die Ischämie hier des Kleinhirns, naja, aber man sieht vor allem hier auch eine schwere Ischämie, einen schweren Schaden des Hirnstammes. Mit einer, wie wir dann das natürlich mit den Neurologen und Neuroradiologen und so weiter diskutieren, selbstverständlich entscheiden wir das dann nicht selber, sondern in Diskussion mit den anderen, mit einer sehr, sehr geringen Aussicht auf Erholung. Damit standen wir eben auch vor einer solchen Situation, der Patient ohne technische Hilfe, sprich ohne Beatmung, tot und mit Beatmung schwerst behindert. Das wäre dann das Gelbe. Und im Sinne des Patienten, in Diskussion auch mit den Angehörigen, haben wir diese Therapie dann eingestellt. Dürfen wir das überhaupt? Das sind die ethischen Richtlinien, so wie sie von der Schweizerischen Akademie formuliert werden. Und da werden Begrifflichkeiten gebraucht wie aussichtslos. Aussichtslos ist eine Therapie dann, wenn kein begründete Aussicht besteht, dass der Patient in ein angemessenes Lebensumfeld zurückkehren kann. Und was so als angemessen angeschaut wird, als Minimum, ist das Verlassen eines Akutspitals. Das ist das absolute Minimum, was man erreichen müsste. Das erreichen wir ja nicht immer, wenn wir ehrlich sind. Und dann natürlich plus das, was die Leute dann wirklich wollen, nämlich ein eigenständiges und eigenbestimmtes Leben führen. Und etwas Wichtiges immer wieder in den Diskussionen, auch mit den Kollegen, ist, aussichtslose Therapien können nicht eingefordert werden. Und da gibt es den Begriff der Wirkungslosigkeit. Und wirkungslos ist die Therapie dann, wenn das, was wir tun, eben nichts fruchtet, wirkungslos bleibt. Angestrebte Therapieziel kann nicht erreicht werden, nur einzelne Parameter oder so werden besser. Und was dann in der Intensivmedizin häufig, also zum Teil häufig, was passieren kann, oder der Zustand des Patienten verschlechtert sich, es gibt keine behebbare Ursache, eben zum Beispiel Ischämie im Bereich des Hirnstamms, und damit soll diese Therapie beendet werden. Also das, was wir hier bei diesem Motorradfahrer gemacht haben, ist genau diese Situation. Wir haben eine Aussichtslosigkeit, eine Wirkungslosigkeit und stellen die Therapie ab. Soweit, so gut. Ich glaube, das ist relativ klar. Wir wechseln ein bisschen das Alterssegment. Jetzt ist es plötzlich eine junge Frau. Motorradunfall wiederum auf dem Nachhauseweg von der Schule, rund ein Jahr vor der Matur. Und Sie sehen, was diese junge Dame alles an Verletzungen erlitten hat. Massiver hämorrhagischer Schock, vor allem ausgehend hier von der Beckenverletzung. Das rekonstruierte CT sah so aus. Hm. 18 Jahre, hämorrhagischer Schock, keine Verletzungen des Hirns, aber dann von hier nach unten einiges kaputt. Nun, wenn man das überträgt auf dieses Schema, dann ist eine Heilung unmöglich, oder? Wir haben da sicher eine mindestens leichte Behinderung zu vergegenwärtigen, das dann vielleicht am ehesten eine relativ schwere Behinderung. Natürlich auch den Tod, oder? Eine solche Verletzung ist so statistisch gesehen fast gar nicht zu überleben. Wir sind also hier vor dieser Situation gestanden. Was sollen wir tun? Chirurgische Maßnahme war eine Entfernung des linken Beines inklusive des Beckens, fast bis zur Mittellinie hin, bis zum Peritoneum. Plus das Übliche, was man dann sonst noch tut, die Aortastenten und so weiter, um die anderen Dinge einigermaßen in den Griff zu bekommen oder an diesem Ort schon aufzuhören. Wir haben uns entschieden dann, das waren meine Kollegen, ich war an dieser Entscheidung nicht direkt beteiligt, man hat sich entschieden, die Therapie hier fortzufahren und chirurgisch relativ aggressiv eben die linke Unterextremität zu entfernen. Wir sind dann natürlich von einer Komplikation ein bisschen in die andere gekommen. Es gab verschiedene Schwierigkeiten im Laufe eines langen Intensivaufenthaltes, aber schlussendlich auch immer wieder eine Besserung. Wir konnten mit der Patientin sprechen, wir konnten mit den Angehörigen sehr viel sprechen. Das heißt, wir konnten unsere Therapie immer auch wieder reevaluieren, und das ist der nächste Punkt, überdenken und uns fragen, was ist denn jetzt der Best Outcome, wie verändert sich das? Und wie verändert sich denn die Wahrscheinlichkeit und die Mittel, die wir brauchen, eben im Sinne des Verlaufs? Und da war es dann so, dass es eigentlich einen relativ günstigen Verlauf gegeben hat. Wir haben, der Tod glitt in den Hintergrund zum Glück, und es ging da eigentlich um die Frage nach der Behinderung. Und das war auch mit der Patientin zu diskutieren, weil die war wach und eben, wie gesagt, unverletzt im Hirn. Und die wollte das und hat da auch extrem motiviert schlussendlich mitgemacht. Und das ist diese junge Dame, wie sie dann später nach Reha und so und rund einem Jahr Genesungszeit dann wieder mal zu uns gekommen ist. Sie sehen, der Teil ist weg, Sie sehen das auch an ihr, aber Sie sehen auch, dass diese junge, hübsche Frau das Leben auch wieder in den Griff bekommen hat. Sie studiert übrigens Zahnmedizin in der Zwischenzeit. Das war ihr Ziel auch, als sie da vor der Matur stand und auf dem Heimweg sich befand. Nicht ohne Folgen, aber überlebt in einem Zustand, den die Patientin als sehr lebenswert anschaut. Dritter Fall, rupturiertes Bauchaortenaneurysma, 78-jähriger Mann, aus anatomischen Gründen offene Sanierung, so kurz überlegt, Outcome, das sind nicht die allerneuesten Zahlen, aber wahnsinnig verschoben haben sie sich nicht. Der ist 80 so knapp, oder? Und dann sehen Sie so grob Mortalität so zwischen 50% und 60%. Vielleicht ist es heutzutage ein bisschen besser, aber wenn Sie schauen, die offenen Sanierungen haben immer noch eine Mortalität in diesem Bereich. Nun, was passiert eigentlich generell mit Patienten mit rupturiertem Bauchhortenaneurysma? Das sind Zahlen aus England. Und Sie sehen, dass ein relativ großer Teil der Patienten, interessanterweise sind es mehr Frauen als Männer, nicht operiert werden. Also man sagt schon auf der Notfallstation, es gibt keine Aussicht, diesen Patienten zu retten. Warum es mehr Frauen sind als Männer, die diesen Therapieentscheid fällen oder bekommen, das weiß ich nicht. Wenn man nicht operiert, das ist klar, dann haben Sie eine Mortalität von 90%. Und wie gesagt, wenn Sie chirurgisch vorgehen, das sind alles offene Eingriffe, dann haben Sie rund eine Mortalität von 50%. Wenn man das da überträgt auf unsere Grafik, dann könnte man sagen, ja, so Behinderung und so ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber entweder überlebt der Patient oder er überlebt es nicht und es ist so rund so quasi 50-50, oder? Und was wir gemacht haben, wir haben den operiert, also die Chirurgen haben das getan, das ging primär auch ganz gut und jetzt kommt es zu einer Verschlechterung. Abdominalschmerz, Laktatanstieg, Sie wissen, wohin das führt und was das sein könnte, das war es dann auch, eine Ischämie des Darms. Und jetzt, was tun wir jetzt mit diesem Patienten? Jetzt haben wir die Situation, dass Komplikationen auftreten und das Outcome sich relevant verschlechtert. Das ist so ganz banal gemessen, Komplikation 1, Komplikation 2 und so. Und das sind die Patienten, die das erleiden und das ist die Mortalität, mit der es dann einhergeht. Jede einzelne Komplikation verschlechtert das Outcome eines chirurgischen Eingriffs massiv. Das sehen Sie auch hier, eigentlich genau das Gleiche. Das sind jetzt allerdings nicht vaskuläre Patienten, aber das Grundmuster ist das Gleiche. Jede einzelne Komplikation, die auftritt, verkleinert die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient den Eingriff überlebt. Also, was wir da hatten, wird jetzt plötzlich so. Die Mortalität ist viel höher und die Aussicht auf eine Heilung nicht null, aber doch deutlich eingeschränkt. Der Patient war zu dem Zeitpunkt wach und wollte die Therapie eingestellt haben. Und wir haben dann, sind nicht chirurgisch vorgegangen, der Patient ist gestorben. Ein ähnlicher Fall ist dieser da, Fall Nummer 4. Sie werden das vielleicht erkennen, da gibt es ein relevantes Problem in Versorgung der Abdominalorgane, Truncus und Arteria mesenterica superior, Angina abdominalis, verschiedene Begleiterkrankungen, relativ alt, Diskussion mit den Chirurgen, mit dem Patienten und der Patient sagt, ja, eigentlich möchte ich das schon operiert haben, wenn das geht und so, technisch, dann wäre ich eigentlich froh, man würde das tun. Man hat gesagt, das ist nicht dringlich, aber ganz lange warten soll man nicht, nicht viel abklären, sondern dann go for it. Also nicht am Abend um 8, aber dann innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden. Das hat man dann gemacht. Hier jetzt noch als Einschub, wie andere Leute solche Therapieentscheidungen beschreiben. Das ist aus dem JAMA 2014. Präoperatives Assessment eben vor allem des älteren Menschen und Sie sehen dort solche Darstellungen, ob der Patient, wie man in der Schweiz sagt, urteilsfähig ist oder nicht, ob man das mit ihm direkt diskutieren kann oder nicht und welche Elemente da eine Rolle spielen, der Patientenwille natürlich, der Benefit, den er zu vergegenwärtigen hat mit dem Eingriff und das Risiko und das natürlich immer in Bezug zum Patientenwillen. Also ganz ähnlich, wie ich es Ihnen vorher dargestellt habe. Risiko-Benefit-Abklärungen und Abwägungen und dann, wenn nach diesem da der Benefit überwiegt, dann kommen, erschlagen die Amerikaner hier vor, weiteres Assessment, geriatrisch, präoperative Optimierung, wenn sie Zeit haben dazu, und dann schlussendlich die Chirurgie. Und wenn das Risiko den Benefit übersteigt, dann lassen sie die Finger davon, das wird hier so empfohlen, und wählen sie ein nicht chirurgisches Vorgehen. Nun, dieser Patient wurde operiert. Das ist technisch, wie es dann so heißt, auch eigentlich ganz gut gegangen. Aber dem Patienten ging es nicht gut. Und zwar eigentlich von Anfang an. Schon aus dem OPS kam er unstabil, Katecholamine, Volumenbedarf, kam so nicht in die Gänge, die Niere hat sich verabschiedet. Aber eigentlich nach relativ kurzer Zeit. Jetzt sind wir in der Situation, wir haben eine Einwilligung des Patienten für den Eingriff, aber jetzt Komplikationen. Und was die Chirurgen ja dann relativ häufig sagen, ja, jetzt hat er doch schon A gesagt, jetzt wie ist es mit dem B und dem C und dem D und so, wie empfinden das die Patienten? Auch darüber gibt es eine jetzt relativ neuere Untersuchung in Annals of Surgery oder High-Risk Surgery All-Inclusive, sie nennen das Surgical Buy-In, also eben so das All-Inclusive, kauft man denn einfach alles, wenn man mal Ja gesagt hat? Und das empfinden die Patienten sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die sagen Ja, wenn ich mal sage, machen wir das, dann machen wir das halt, oder? Mit allen Konsequenzen. Und es gibt andere, wenn Sie das hier zu unterst lesen, die sagen, nein, nein, ich habe gesagt, Eingriff okay, aber den Rest möchte ich nicht. Wenn es dann halt nicht funktioniert, dann lasst es bleiben. Das muss man mit den Patienten und den Angehörigen vorher diskutieren. Man kann es ja nicht von Anfang an wissen, was sie denn in dieser Situation machen würden und was nicht. Natürlich gehören gewisse Dinge schon dazu. Man kann sich nicht einen komplexen Herzeingriff unterziehen und sagen, aber auf die Intensivstation gehe ich nicht. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel das Nierenersatzverfahren, da könnte man schon sagen, also das möchte ich dann nicht. Und damit sind wir wieder bei diesem Ablauf, so wie ich ihn für mich darstelle. Und das ist dann auch die Zusammenfassung. Dieser Patient bzw. seine Angehörigen haben dann gesagt, nein, nein, wir haben nur dem Eingriff zugestimmt, aber das andere, das wollen wir nicht. Und das hätte er nicht gewollt und wir haben die Therapie eingestellt. Auch dieser Patient ist dann bei uns gestorben. Best Outcome, was kann man erreichen, wie wahrscheinlich ist das, was möchte der Patient? Das gibt eine Therapieentscheidung und ganz, ganz wichtig finde ich die Reevaluation und jeder Schritt muss neu evaluiert werden in Bezug auf Best Outcome und Wahrscheinlichkeit und jeder Schritt heißt von neuem Ja oder Nein. Und ich denke, ein bisschen diese Überlegungen Tod, nicht Tod, gute Gesundheit, nicht gute Gesundheit, die helfen einem und in schwierigen Gesprächen habe ich solche Dinge auch schon aufgezeichnet, den Angehörigen. Die Grafik hilft im Verständnis, gerade zum Beispiel bei Schädel-Hirntraumen, zu verstehen, was denn abläuft und wie wahrscheinlich das eine oder das andere ist. Primum non nocere ist ja eines der ethischen Grundlagen. Hier sehen Sie Hippokrates und der hippokratische Eid wurde jetzt ein bisschen umformuliert. Das ist die neue Formulierung, die da reingekommen ist. I will respect the autonomy and dignity of my patient. Auch das ist eine der ethischen Grundlagen, die ich Ihnen ganz eingangs gezeigt habe. So, das waren so ein bisschen meine persönlichen Überlegungen zum Thema. Ich hoffe, Sie können das eine oder andere mitnehmen und wenn Sie Kritik haben und das ganz anders sehen, bin ich froh, wenn ich das höre. Vielen Dank.